Schonergemeinde so weit sein. Ich werde ja später in einer Schonergemeinde arbeiten. Und das wäre natürlich toll, wenn da noch so ein Chips-Schäle dazu wäre. Ich liebe Zweifelchips. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich könnte einen ganzen Sack von denen essen jeweils. Die anderen Zweifel, um die es heute geht, die haben wahrscheinlich die meisten auch nicht so gern. Obwohl sie eigentlich etwas ganz Alltägliches sind. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist in den letzten paar Wochen, wo ihr so die Nachrichten verfolgt habt über die Brexit-Verhandlungen in London. Also ich habe wirklich an der Fähigkeit von dem britischen Parlament zweifelt und mich gefragt, ist das denn so schwierig? Und es hat eben für mich gezeigt, wie kompliziert eine Scheidung ist. Also nicht nur im Zwischenmenschlichen, sondern offensichtlich auch im Staatlichen. Oder ich weiß nicht, wenn ihr es das letzte Mal erlebt habt, wo eine unbekannte Nummer auf eurem Handy-Display erschienen ist und eine überaus nette Person sich meldet und euch will klar machen, dass ihr definitiv ungenügend versichert seid. Kommen da nicht automatisch Zweifel auf? Oft haben Zweifel im Alltäglichen eigentlich einen bewahrenden, positiven Aspekt. Martin hat es gezeigt anhand von dem Mail vorher. Ich glaube, es ist gut, wenn uns in so einem Moment Zweifel aufkommen und wir da nicht allem glauben, was da über unseren Bildschirm übergeht. Und Zweifel machen auch vor uns selber nicht Halt. Ich denke, dass viele von euch sich auch schon gefragt haben, passt der aktuelle Job noch zu mir? Ist der Kauf wirklich sinnvoll gewesen? Kann ich dieser Person noch vertrauen? Zweifel sind etwas ganz Alltägliches. Zweifel gehören zum Alltag und wie gesagt, oft haben sie einen positiven und bewahrenden Aspekt. Sie bewahren uns zum Beispiel vor einem vorschnellen Kauf von irgendetwas oder auch vor der blinden Weitergabe von persönlichen Daten im Internet oder eben vom Klick auf so einen Link, der einem verschickt wird. Wie steht es aber mit Zweifel im Glauben? Da haben wir meistens eine zurückhaltende Haltung zum Zweifel. Irgendwie ist das dann plötzlich nicht mehr so attraktiv, der Zweifel. Und scheint plötzlich ein Tabuthema zu sein. Ja, darf man denn überhaupt zweifeln? Ich habe letzte Woche eine interessante Masterarbeit von einem Kollegen gelesen. Die hat den Titel gehabt, «Dürfen Pastoren zweifeln?» Und es ist wirklich dabei herausgekommen, dass viele Pastoren da grosse Hemmungen haben. Geschweige denn die auch auf der Bühne eigentlich Kunst tun. Man hat oft das Gefühl, man muss irgendwie stark bleiben und man darf nicht zweifeln. Es ist interessant, dass etwas, was im Alltag völlig normal ist und auch positiv bewahrende Aspekte hat, im Glauben plötzlich so negativ bewertet wird. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Und ich denke, der Grund findet sich in gewissen Bibelstellen, wo im Zweifel nicht das positives Zeugnis ausstellt. Wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind hin und her getrieben wird, heisst es im Jakobus Kapitel 1, Vers 6. Auch Jesus, wo der Petrus aus dem Wasser rauszieht und ihm sagt, du Zweifler, du Kleingläubiger, warum hast du zweifelt? Das sind alles so Stellen, wo ja, uns irgendwie ein bisschen eine negative Haltung gegenüber dem Zweifel einnehmen. Das Interessante ist, wenn man diese Stellen genauer anschaut, ist es nicht der Zweifel an und für sich, der negativ bewertet wird, sondern die Haltung des Zweifels bei einer bestimmten Tat. Es macht zum Beispiel wenig Sinn, für Heilung zu beten, wenn man ernsthaft an der Erfüllung der Heilung zweifelt. Also Zweifel, die existieren. Im Alltag wie auch im Glauben. Und sie gehören einfach mal dazu. Und spannend ist, dass Zweifel auch vor den grossen Glaubenshelden eigentlich nicht Halt gemacht haben. Der Johannes hat vorher vom Abraham gehabt, aber der Abraham der hat ernsthaft an der Nachkommensverheißung von Gott gezweifelt. Der ist mit der Hagar, hat er da zuerst mal einen Sohn gezeugt. Und auch zum Beispiel, wenn wir schauen, bei Mose. Der Mose, der grosse Mose, der die Leute, wo das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat, der hat ernsthaft an seinen sprachlichen Fähigkeiten gezweifelt. Er hat gesagt, schick einen anderen, aber nicht mich. Der Jeremia hat an seinem Alter gezweifelt. Er hat gesagt, ich bin zu jung, die glauben mir nicht, keine Chance. Und der Thomas, der hat an der Auferstehung von Jesus Christus gezweifelt. Spannend ist, die Zweifel, die haben die Männer und Frauen Gottes haben die nicht disqualifiziert, sondern meistens sind die Zweifel die Initialzündung gewesen, bevor sie so richtig durchgestartet sind mit Gott. Gott ist ihnen in diesen Zweifeln begegnet und hat sie rausgeholt und hat mit ihnen Grosses vollbracht. Nachher. Es ist ja spannend, wenn wir das Wort Zweifel oder das Verb Zweifel in der Bibel mal untersuchen, dann können wir uns im Alten Testament zuerst Bedeutungen wie unterscheiden, prüfen, richten. Erst im Neuen Testament wird das Verb Zweifeln auch, oder das Verb im Urtext auch wirklich mit Zweifeln übersetzt. Das zeigt dadurch, auch im Glauben kann Zweifeln einen positiven und bewahrenden Aspekt haben. Der Paulus sagt ja auch, prüft alles, das Gute aber behaltet. Also, wir sollen auch nicht jeder eine Lehre glauben, die uns da von vorne erzählt wird oder von im Internet, wo noch immer jemand etwas erzählt. Und natürlich können Zweifel auch destruktiv sein. Das ist mir wichtig zu sagen an dieser Stelle. Ich denke nicht umsonst, gibt es die Bibelstellen. Aber genauso destruktiv wie der Zweifel bei einer bestimmten Haltung sein kann es auch sein, den Zweifel einfach verdrängen, weil er Zweifel ist. Einfach sagen, nein, das darf nicht sein. Es ist wichtig, dass es nicht der Zweifel an einem für sich ist, der nicht gut ist, sondern die Haltung des Zweifels bei einer bestimmten Tat oder ganz einfach gesagt, der Umgang mit dem Zweifel. Was machen wir mit dem Zweifel? Und ich habe die Predigt heute mit der mutigen Überschrift betitelt «Mut zum Zweifel». Jetzt kannst du mir mal die erste Folie geben, genau. Mut zum Zweifel, wie Zweifel unseren Glauben stärken können. Und wir finden in der Bibel ein spannendes Beispiel von einem grossen Glaubensmann, wo Zweifel den Glauben gestärkt haben, wo Zweifel die Initialzündung sind für seinen Dienst nachher mit Gott. Jesus ist kurz nach seiner Auferstehung den Jüngern am Ostersonntag begegnet. Und der Thomas, ein Jünger von Jesus, der war nicht dabei gewesen. Später erzählen ihm die Jünger, dass sie Jesus begegnet sind oder dass Jesus ihnen begegnet ist. Und da steigen wir mit unserem Bibeltext ein. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der 12, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meine Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt. Und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und spricht zu ihm, mein Herr und mein Gott. Sei nicht ungläubig. Bist nicht ungläubig. Bist nicht so ein ungläubiger Thomas, so ein zweifelnder Thomas. Die Redewendung hat sich bis in unseren Alltag hineingeschlichen, der zweifelnde Thomas. Es ist spannend, die Bezeichnung wird eigentlich am jünger Thomas überhaupt nicht gerecht. Die Evangelien beschreiben ihn als treu, tapfer, loyal, lernbereit und auch mutig. Er war zum Beispiel der erste Jünger, der bereit war, mit Jesus in den Tod zu gehen. Wo Jesus gesagt hat, ich gehe zurück nach Jerusalem, ist er der Erste, der gesagt hat, ja, lasst uns mit Jesus gehen und lasst uns mit ihm sterben. Er war auch mutig zum Nachfragen, wenn er etwas nicht verstanden hat. Zum Beispiel hat Jesus mal davon geredet, dass er zurück wird zum Vater gehen, im Himmel. Und alle Jünger haben ein grosses Fragezeichen auf dem Gesicht gehabt. Und der Thomas war genug mutig, um zu sagen, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie wollen wir den Weg dorthin wissen? Und dank ihm ist es nachher der schöne Vers im Johannes 14,6 überliefert, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Schlussendlich war Thomas der, der die weiteste Reise unter die Füße genommen hat, um das Evangelium ans Ende der Erde zu bringen. Von europäischen Entdeckern wissen wir, dass Thomas der erste Indien-Missionar war. Und von ihm stammen die sogenannten Thomas-Christen ab, wo es heute in Indien noch 4 Millionen Mitglieder gibt. Ich habe hier ein Bild mitgebracht von diesen Thomas-Christen. Ganz eine spannende Truppe. Also ich denke, es ist nicht untertrieben von Thomas anstatt von einem Zweifel, von einem Glaubensheld reden. Und seine Entschlossenheit, seine Nüchternheit kommt auch bei diesem Bibeltext von heute zum Ausdruck. Am Ende vom ersten Absatz sagt er seinen Jüngern, ich kann es nicht glauben. Die griechische Verneinung dort, die ist eigentlich noch viel stärker. Eigentlich müsste man übersetzen, auf keinen Fall kann ich glauben oder unter keinen Umständen. Unmöglich, unmöglich. Ausser ich lege meine Hand in seine Seite und lege meine Finger in seine Wundmal. Der Grund war seine grosse Enttäuschung. Der Thomas war verletzt. Er hat gemeint, die Mission mit Jesus ist gescheitert. Ich denke, das war auch der Grund für seine Abwesenheit am Ostersonntag. Ich nehme an, dass er sich so ein bisschen verkrochen hat in seine Höhle. Wir Männer machen das ab und zu so, wenn wir etwas mit uns klären. Wir gehen in unsere Höhle zurück. Also, liebe Frauen, ihr müsst euch nicht wundern, wenn wir Männer uns ab und zu zurückziehen. Wir kommen dann schon wieder zurück. Aber das machen Männer so, wenn sie etwas mit sich klären müssen. Der Thomas war enttäuscht. Er war nicht beleidigt. Das war nicht irgendwie ein Zweifel aus Beleidigung. Oder ich habe jetzt einfach keine Lust zum Glauben. Oder ich bin jetzt beleidigt, weil ich nicht dabei war. Das war ein Zweifel aus einer Glaubensnot. Der Thomas will zwar glauben, aber er kann nicht. Der Thomas will glauben, aber er kann nicht. Es ist ihm unmöglich. Zu gross ist die Verletzung, zu gross ist die Enttäuschung über den Jesus, den er so kompromisslos nachgefolgt ist. Und jetzt ist er im Grab. Manchmal passieren Sachen im Leben von Menschen, dass sie sagen, ich kann nicht mehr glauben oder ich kann das nicht mehr glauben. Es fällt uns schwer, wenn ein Kind durch einen Autounfall viel zu früh stirbt. Es fällt uns dann schwer, den Satz noch überzubringen, ja, Gott hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Es fällt uns schwer, zu gewissen Glaubenskonstrukten zu glauben, wenn gewisse Schicksalsschläge passieren im Leben von Menschen. Ein Dozent bei uns am Seminar hat einmal gesagt, wir müssen immer wieder mal theologischen Selbstmord begehen. Und das klingt krass, aber ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen so. Also ich habe auf jeden Fall immer wieder mal müssen so theologischen Selbstmord begehen, meine Glaubenskonstrukte mal wieder über den Haufen werfen. Und oft hat mich das zuerst in eine Krise hineingeführt. Aber indem, dass ich die Zweifel Gott offengelegt habe, hat er etwas Wunderschönes daraus gemacht und hat mich gestärkt rausgeführt aus diesen Zweifeln. Vor Jesus sind es zuerst Jünger gewesen, wo Zweifel von Thomas ernst genommen hat. Es heisst, nach 8 Tagen hockt er einfach mit den anderen Jüngern wieder zusammen. Seine Zweifel haben ihn nicht disqualifiziert. Die Jünger haben nicht gesagt, ja, also wenn du da zweifelst, dann kannst du fernbleiben. Nein. Zweifel haben Platz gehabt in dieser Glaubensgemeinschaft. 8 Tage, eine Woche später, also eigentlich heute, wir haben letzte Woche Ostern gefeiert, eigentlich heute, ist der Thomas dabei gewesen. Und die anderen Jünger haben wahrscheinlich auch gewusst um den Kleinglauben, ihren eigenen Kleinglauben, den sie hatten. Sie haben ja auch eigentlich nicht gedacht, dass der Jesus noch einmal kommt, nachdem dass er gestorben ist. Und dann war es auch Jesus, der am Thomas seine Zweifel ernst genommen hat, der auch seine Forderung ernst genommen hat. Es heisst da, dass er nach 8 Tagen wieder ihnen erschienen ist, auf die gleiche Weise, am gleichen Ort, mit dem gleichen Wort. Für mich macht alles den Anschein, als wäre extra noch einmal wegen Thomas gekommen. extra ist wegen Thomas. Er hat Not gesehen von seinem treuen Glaubensjünger und hat gesagt, ich sehe dich und ich komme noch einmal zu dir. Und er hat ihm liebevoll das gewünschte Zeichen gewährt. Nicht nur gesehen kann er seine Wunden, er kann seine Hände auch reinlegen in seine Wunden. Die anderen Jünger haben die Wunde mal nur gesehen. Er hat sie reinlegen in seine Wunden. Jesus hat die Forderung von Thomas ernst genommen. Und der Jesus stellt ihm auch eine Forderung. Nicht nur die Forderung von Thomas, sondern auch Jesus kommt mit der Forderung und sagt, so und jetzt, meine lieben Jünger, bis gläubig und nicht länger ungläubig. Der Thomas kann nicht gleichgültig sein gegenüber dem Zeichen von Jesus. Und Jesus, das war immer das Wirken von Jesus. Nachdem, dass er Zeichen, Wunder offenbart hat, war die Forderung, so und jetzt glaub. Und der Thomas kann glauben. Der Thomas tut sein Glauben mit dem kürzesten Glaubensbekenntnis, das uns überliefert ist, kund, indem er sagt, mein Herr und mein Gott. Und das lässt eigentlich keinen anderen Schluss zu, die Wendung, dass er Jesus als Gott anerkennt, dass er jetzt kann glauben. Und der Thomas kann jetzt glauben und kann kompromisslos Jesus nachfolgen, bis auf Indien und das Evangelium dorthin bringen. Am Anfang war kein Glaubensheld. Am Anfang war ein gebrochener Zweifel. Gebrochen, enttäuscht von Jesus, von dieser Mission, von dem, was er versprochen hat. Und er hat gesagt, ich kann nicht mehr glauben. Aber der Thomas hat seine Zweifel von Jesus offengelegt. Er hat gesagt, ich würde ja gerne, aber ich kann einfach nicht mehr. Jesus hat den Thomas bei seinen Zweifel abgeholt und hat ihn für den Dienst für ihn und mit ihm freigesetzt. Und wenn Jesus aus den Zweifeln von Thomas, aus dem Thomas den Zweifler, einen Glaubensheld machen kann, was kann er vielleicht mit unseren Zweifeln machen? Ich habe vor kurzem einen Satz gelesen, der heisst, Zweifel und Glauben sind wie Zwillinge. Zweifel kann Glauben befruchten und umgekehrt. Es ist eine provokante These. Aber ich möchte euch einladen, ein bisschen daran weiter zu studieren. Ja, wie kann denn Zweifel Glauben noch heute befruchten? Oder was sind denn positive Auswirkungen vom Zweifel auf unseren Glauben? Und ich möchte hier einladen, zusammen ein paar Punkte zu sammeln. Ihr dürft einfach reinschwätzen. Was habt ihr das Gefühl, sind positive Auswirkungen vom Zweifel auf den Glauben noch heutzutage? Tut sich mehr befassen. Wir beten mehr. Entschuldigung, was ist da hinten hier? Fragen gestellt, die weiterbringen. Jawohl, da. Der Glaube ist noch stärker, genau. Ja. Jawohl, komm mal gut. Ja, wir hätten noch etwas. Man wird demütiger, jawohl. Ja. Vielleicht vielleicht sich auf eine ganz neue Art zu zeigen auch. Genau. Passiert Wunder, jawohl. Ja, es ist spannend, dass du das erwähnst. Also ich kenne wirklich Menschen, die auch aus ihrer tiefen Not zu Gott geschrauen und gesagt haben, Herr, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Ich hatte eine Lehrtochter, die hat gesagt, ja, sie können das schon so glauben, aber doch nicht wirklich. Und ich habe ihr gesagt, sie soll mal beten, dass Gott sich ihr zeigen soll. Und sie hat wirklich eine ganz tiefe persönliche Begegnung mit ihm, wo sie nachher gewusst hat, wow, das ist Realität. Und das ist gut, das ist ein guter Punkt. Super, wir gehen mal einen Punkt weiter. Und zwar, wo habe ich meine Karte? Da. Ich habe noch ein paar weitere Punkte aufgeschrieben. Ich nenne die euch einfach noch. Zweifel kann helfen, ungesunde Glaubensinhalte zu entlarven. Eben Sachen, die irgendwie wir einfach geglaubt haben, aber sich irgendwie vielleicht nicht bewährt haben im Alltag. Zweifel bergen auch die Chance, einen neuen Glauben zu finden, der ein festeres Fundament hat. Zweifel macht auf positive Art demütig, haben wir auch gehört, selbstkritisch. Es gibt einem Distanz, Freiraum, Sachen auf eine neue Art und Weise zu sehen. Und, letzter Punkt finde ich auch noch wichtig, Zweifel ermöglicht auch Brücken zu anderen Personen, dass man ins Gespräch kommen kann, dass man vielleicht auch mit säkularen Menschen in der Gesellschaft draussen kann besser ins Gespräch kommen. Man kann sagen, ja, ich habe es auch noch nicht ganz begriffen, ich bin auch noch auf dem Weg, ich bin auch noch auf der Suche. Genau, und es hilft den Menschen auch irgendwo auf Augenhöhe begegnen. Der Zweifel hat aber nicht automatisch positive Auswirkungen. Am Beispiel von Thomas sehen wir, dass er die Gemeinschaft gesucht hat. Er hat sich nicht isoliert von der Gemeinschaft. Und ich glaube, das ist eine Gefahr bei Zweifel, dass wenn man sich isoliert, wenn man sich zurückzieht, dann kann eben Zweifel destruktiv sein. Er hat weiterhin Gemeinschaft gesucht mit den Jüngern. Und darum möchte ich euch ermutigen zu einem weiteren Brainstorming. Und zwar, dass wir uns fragen, wie kann denn ein konstruktiver Umgang innerhalb der FEG Ägeri mit Zweifel stattfinden? Wie können wir einen Platz schaffen, wo Zweifel nicht nur ihren berechtigten Platz haben, sondern Zweifel auch gut behandelt werden können, sodass Menschen eben gestärkt daraus herausgehen können? Hier auch wieder eine kurze Zeit vom Brainstorming, wo ihr gerne eure Ideen mitteilen dürft. Gutes Gespräch, ja. Super. Ah, habt ihr einfach schon etwas? Schon so etwas? Sehr gut. Briefkasten mit Fragen. Mhm. Das gehört jetzt zu den positiven Auswirkungen des Zweifels, meiner Meinung nach. Jetzt sind wir gerade so beim konstruktiven Umgang, ganz konkrete Ansätze, was man machen kann. Man
kann Bibelstellen suchen, wo der Zweifel löschen.
Mhm. Genau.
Ja. Ich kenne so einen Fall, wo ich lange probiere, eine Kollegin dazu zu bringen, dass sie glaubt. Und ich habe Zweifel, dass sie überhaupt nicht glaubt. Dann denke ich, Gott, hilf dir, Amen, ich bete für sie, tschüss, fertig.
Aha.
So oft probiert zu reden und sagt, nein, das geht nicht. Ich sage, okay.
Aha. Also das Gebet als konstruktiver Umgang mit dem Zweifel. Ja. Offen benennen.
Ja.
Mhm. Das ist gut, das tun wir auch noch aufschreiben. Super.
Ja. Zeit geben. Also ich finde es gut, dass man offen benennen kann.
Ja.
Ja. Das tun wir jetzt mal in den Korb rein.
Mhm.
Jetzt gehen wir mal weiter. Und vielleicht in einer anderen Perspektive sieht man plötzlich an, so und so sieht das aus dem grossen Zusammenhang.
Mhm.
Also
mhm.
An dem Punkt einfach für
mich. Ja. Ja. Ja.
Das ist eben wichtig, dass man es nicht übermalt, sondern dass man es offen bekennt und
sagt, ja.
Da habe ich wirklich noch
Zweifel. Mhm. Mhm. Nicht mit aller Kraft versuchen, den Zweifel jetzt zu entkräften, sondern einmal Mut zum Stehen lassen. Ja. Genau. Ja. Ich habe sonst auch noch ein paar Punkte mir aufgeschrieben, die ich einfach an dieser Stelle noch erwähne als Idee. Ihr habt viele Sachen schon genannt. Gesprächsgruppen, genau. Was mir noch in den Sinn kam, ist, es ist ja mal gut, vielleicht ein Theologe, wirklich einer, der sich mit diesen Fragen sehr gut auskennt, mal einzuladen, von der FEG oder auch vom TSC. Sind sicher auch Theologen bereit, mit uns ins Gespräch zu kommen. Vielleicht auch ein Seminar oder irgendeine Tagung zu diesem Thema veranstalten. Vielleicht merkt man, das ist nicht nur ein Thema, das nur jemanden betrifft, sondern auch vielleicht viele. Ein Buch zu diesem Thema lesen. Genau. Ja, da gibt es noch ganz viele Möglichkeiten. Aber das ist toll. Ich tue die nachher auch da hinten aufhängen. Und dann kann man dann vielleicht auch noch ins Gespräch kommen, darüber, genau, wie man das konkret umsetzen kann. Die aufmerksamen Bibelleser unter euch haben vielleicht gemerkt, dass ich den letzten Vers von diesem Bibelabschnitt gar nicht vorgelesen habe. Da gehört nämlich noch ein wichtiger Vers dazu, wo Jesus am Thomas im Glauben sieht, sagt er ihm noch etwas ganz Wichtiges. Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und das soll jetzt nicht das entkräften, was wir jetzt gesagt haben, aber es zeigt etwas ganz, ganz Wichtiges für unseren Glauben. Jesus tut jetzt da den Thomas nicht tadeln. Also tut ihn nicht sagen, ja, ja, jetzt, wo du mich siehst, glaubst du, du hättest ja vorher können glauben. So ist es nicht. Jesus sagt, was im Gegensatz zu den Augenzeugen für die nachfolgende Generation gilt. Er sagt, selig sind, damit sind wir gemeint. Selig sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Der Paulus greift das auf, wenn er den Korinther schreibt, im 2. Korinther 5,7, denn wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Und das ist wichtig, um das anerkennen. Wir haben keinen erfahrungsgebundenen Glauben, sondern einen, der sich an das Wort und an die Verheißung klammert. Wir haben Gottes Wort treu überliefert von treuen Zeugen, wo die Wunder, die sie erlebt haben, die sind kein Selbstzweck gewesen. Die sind kein Selbstzweck gewesen. Sondern, wenn wir jetzt den ganzen Abschnitt noch fertig lesen, da steht nämlich Johannes 20, 30, 31, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus Christus, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Wir haben nicht eine Wolke von Zeichen, die uns hinterlässt, sondern eine Wolke von Zeugen. Zeugen, angefangen bei den Aposteln bis hin zu unseren Eltern, die uns im Glauben treu unterwiesen haben, die uns den Glauben weitergegeben haben. Und ich denke, das ist vielleicht gerade auch wichtig, um heute wieder den Menschen oder vielleicht gerade auch der jungen Generation klar machen. Und da schließe ich mich auch mit ein. Wir leben heute in einem Phänomen, das nennt sich Erlebnisgesellschaft. Wir möchten erleben, es muss etwas gehen. Und das Phänomen hat sich auch im Glauben niedergeschlagen. Der Tobias Feigs hat ein neues Buch geschrieben über die Jugend, über die christlichen Jugendlichen heutzutage. Und hat in seiner Jugendstudie von 2018 die jugendliche Generation Lobpreis benannt. Also, das sieht man, die Jungen, die möchten heute etwas erleben mit Gott. Sie müssen Wunder sehen und es muss klopfen und tätschen. Und der neueste Film, vielleicht habt ihr schon mitbekommen, Christ in You, die feiern jetzt die zweite Auflage von ihrem Film mit dem Titel The Voice. Und der Film möchte Menschen ermutigen, wie eine neue Apostelgeschichte leben. Neue Zeichen und Wunder. Und ja, es muss etwas gehen, oder? Und Wunder passieren noch heute. Ich glaube, dass Wunder noch heute passieren. Und ich glaube, dass Zeichen noch heute passieren. Aber ich glaube auch, sie begründen unseren Glauben nicht. Sie sind nicht der Anfang oder sie sind nicht das, wo man sagt, ja, darum können wir glauben. Es ist nicht die Erfahrung oder das Erlebnis, das unserem Glauben haltet, sondern auch, es ist auch das, aber es ist vor allem das Wort, das uns überliefert worden ist, durch treue Zeugen. Ich habe ein gutes Beispiel gelesen von einem Seelsorger, der schreibt, der Glaube ging auf einer Mauer. Die Erfahrung folgte ihm nach. Solange der Glaube vorwärts schaute, ging alles gut. Sobald der Glaube sich nach Erfahrung umdrehte, geriet er ins Schwanken. Der Glaube bewährt sich nicht durch ein bestimmtes Wissen, durch ein Gefühl oder durch ein Erlebnis. Wenn wir Glauben im Griechischen anschauen, im Urtext, dann fällt auch eine Wortbedeutung, die ebenso wichtig ist, auf, und die heisst Vertrauen. Glauben und Vertrauen ist etwa gleichbedeutend. Wenn wir im Hebräischen schauen, für den Text oder für das Wort im Urtext, dann kommt uns zuerst eine Bedeutung, die heisst Treue. Und das zeigt irgendwie, dass Glauben ein bewusster Entscheid ist im Vertrauen, wo wir auch treu bleiben, wenn es mal schwierig ist. Es ist ähnlich wie der Liebe. Man entscheidet, oder wie bei der Ehe, man entscheidet sich in jungen Jahren für jemanden im Vertrauen, dass es gut kommt. Und man haltet auch aneinander fest. Man ist ja treu zueinander, auch wenn es Spannungen gibt. Und wie es in jeder Ehe, in jeder Beziehung nicht darum geht, um alle Spannungen auszuräumen, geht es auch nicht darum, im Glauben jetzt alle Zweifel auszuräumen. Natürlich gibt es gewisse Zweifel, die sind wichtig, dass wir die angehen. Aber schlussendlich bleibt eben das, was Jesus und Thomas überliefert hat. Wir wandeln im Glauben oder selig sind, die nicht sehen und trotzdem glauben. Schlussendlich ist es ein vertrauensvolles Festhalten an der Wahrheit, wo uns treu und zuverlässig bis heute überliefert worden ist. Amen. Und nachher feiern wir zusammen Abendmahl. Ich finde es so passend, dass wir heute Abendmahl feiern dürfen. Weil Abendmahl, das ist ein sichtbares Zeichen vom unsichtbaren Gott. Im Brot und im Wein kommt uns Jesus, der Auferstandene, so ganz nahe. So nahe, dass wir ihn schmecken und sehen können. Wo der grosse Martin Luther jeweils Glaubenszweifel hatte, hat er in grossen latinischen Buchstaben auf die Wand geschrieben, ich bin getauft. Und das Abendmahl, das ist auch so ein sichtbares Zeichen außerhalb von uns selber, wo uns hergetragen wird und wo wir zu uns nehmen und wo uns versichert, wir sind versöhnt mit Gott. Wir haben Frieden mit Gott. Er hat sein Leben gegeben, damit wir Leben in Ewigkeit haben. Und der fröhliche Tausch, so wie der Luther ihn genannt hat, er gibt sein Leben und wir bekommen das ewige Leben zurück. Da haben wir letzte Woche ganz bewusst Ostern gefeiert und wir feiern dann jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern dürfen. Wir werden es jetzt beim Abendmahl nachher so machen, dass wir zusammen werden das Brot umgeben. Ihr dürft es nachher eurem Nachbar mit einem Zuspruch auch weitergeben. Anschliessend wird auch der Kelch, also die kleinen Kelche hier, werden wir weitergeben. Genau. Und dann tue ich jetzt das Einsetzungswort lesen aus 1. Korinther 11, Vers 23. Der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, nahm er das Brot und dankte und brach's und sprach: Nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Danke, Herr, für dein Lieb. Danke, dass du dein Lieb gegeben hast und dass du den gebrochen hast für uns, damit wir das Leben haben können. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, indem er sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Danke, Herr, für das Blut, das du vergossen hast für uns, dass wir Frieden haben mit dir. Danke für den neuen Bund, den du gestiftet hast in deinem Blut und der uns versichert, wir sind versöhnt mit dir. So kommt und schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der ihm vertraut.